2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Ja.
1.
Und das wäre auch etwa so deine Lautstärke, wenn
ja,
du sprechen
würdest
im Gespräch.
Vorläufig jedenfalls.
Ja. Na gut, du weißt du, wir lassen das einfach laufen und setzen ein.
Ja,
wenn dir was dazu
einfällt. Ja, nur schwierig dann für dich mit dem Schneiden, ne? Weil da so viel Material ist.
Ja, gut.
Na, okay.
Sag ein bisschen, erzähl vielleicht von den Anfängen. Wie seid ihr wieder, nach 45 war ohnehin ja Ödland und man konnte sich mehr an irgendwas erinnern. Wie habt ihr diese Leute und damit also auch die Dadaisten überhaupt wieder aufgetrieben? Wie seid ihr auf die wieder gestoßen?
Die ersten Quellen, die wir hatten, war einerseits der Sörgl, der Band Expressionismus, und das zweite, das habe ich in Zürich kennengelernt, und zwar relativ früh, und das hat also auf mich wie eine Offenbarung gewirkt, das war von der Gideon Welker, der Band Anthologie der Abseitigen. Und da habe ich also Dinge entdeckt, die mir so verwandt vorgekommen sind. Ich habe früher gedacht, ich hatte ja schon sehr früh in dieser Richtung Versuche gemacht, eigentlich noch in der Nazi-Zeit, da war ich 14, 15 Jahre alt, also gerade so 1944, 1945, habe ich Gedichte geschrieben, von denen ich gedacht habe, dass das also etwas ist, was es bisher überhaupt in der Sprache noch nie gegeben hat.
Zum Beispiel?
Ja, also ich habe sie Gott sei Dank aufgehoben, aber es ist so lange her und ich habe sie seit vielen Jahren überhaupt nicht mehr angeguckt. Ich wollte übrigens mal einen Band machen unter dem Titel Vom Anfang zum Beginn. Das heißt also, die ersten sagen, ich habe also, solange ich mich zurückerinnern kann, Gedichte geschrieben und auch überhaupt literarische Texte gemacht, also solange ich schreiben kann sozusagen. Und da sind einige ganz lustige und auch vielleicht erstaunliche Dinge drin. Und die wollte ich alle sammeln bis zu dem Punkt des ersten Gedichtes, das ich heute offiziell gelten lasse. Das wäre so etwa 1952. Und diese frühen Versuche, die eigentlich sehr ähnlich dem Expressionismus sind und bereits den Satz aufbrechen und mit einzelnen Wörtern arbeiten. Also ich habe damals lauter Punkte immer gemacht. Es erinnert ein bisschen jetzt im Nachhinein an das Schriftbild von Selin-Texten, wo oft so Wortfetzen oder Satzfetzen sind, die immer unterbrochen sind von drei oder mehr Punkten. Also so ungefähr haben diese Texte damals ausgesehen. Ich habe zum Beispiel mal, wenn ich mich jetzt erinnere, einen Text gemacht, Die Unbekannte aus der Seine, wo ich versucht habe, das waren natürlich also Jugendtexte, die ich nicht offiziell mehr abdrucken würde, das heißt mehr, es sind sowieso alle im Manuskript nur vorhanden, wo ich versucht habe, so dieses Ertrinken sprachlich umzusetzen. Und so, als würde man nur noch Fetzen von Assoziationen wahrnehmen. Also von daher ist diese Sache entwickelt gewesen. Und das waren teilweise auch leicht hysterische Texte, muss ich sagen. Ich war in meiner Pubertät, glaube ich, ziemlich hysterisch und habe also alle möglichen Zustände bekommen und zum Leidwesen meiner Eltern. Und irgendwann mal, nach 45, es muss also so 1947, 48 gewesen sein, bin ich ins Dorotheum gegangen. Das war die sogenannte Pfandleihanstalt in Wien. Und da gab es eine Bücherabteilung. Und ich habe einen Großteil meiner früheren Bibliothek, inzwischen ist sie also gigantisch angewachsen, aber damals einen Großteil meiner Bibliothek um Spottpreise aus dem Dorotheum ersteigert, mit meinen letzten Groschen, die ich zusammengebracht habe, bin zu Fuß gegangen, nur damit ich, also ziemliche Strecken, nur damit ich ein bisschen mehr zum Ersteigern habe, der Bücher. Und da habe ich zum ersten Mal diesen Band von Sörgl gesehen. Der war zur Versteigerung lag er da und ich habe da geblättert, mir war er zu teuer damals, obwohl er lächerlich billig war, aber es war damals also zu viel für mich. Ich habe gar nicht den Versuch gemacht, das zu ersteigern, weil schon der Ausrufungspreis für mich zu hoch war. Und da gab es dann dieses Kapitel unmittelbar vor Dada, vor dem Dada-Kapitel, wo die, wie Sergei das gesehen hat, Auswüchse des Expressionismus gezeigt wurden. Und Stramm hat er ja noch gerade gelten lassen, August Stramm, aber zu den Auswüchsen gehörte damals Schwitters, Franz Richard Behrens, Otto Nebel und Angolaina, diese Lautdichtung von Rudolf Blümner. Und das habe ich also sozusagen mit klopfendem Herzen da gelesen, also während der Ausstellung dieser Bücher. Und habe mir gedacht, das ist ja ganz toll, da gibt es ja etwas, was ganz, ganz ähnlich ist den Dingen, die ich da gemacht habe. Also es war sozusagen eine Art Bestätigung und ich war von da an ganz fasziniert und wollte unbedingt mehr über diese Dinge erfahren. Aber es war ja nicht möglich, diese Dinge waren nicht vorhanden. Auch in der Nationalbibliothek war kaum etwas über Expressionismus. Ich bin natürlich auch gleich in die Nationalbibliothek gelaufen und habe da ein Band über Fritz von Unruh, das Drama bei Fritz von Unruh und Georg Kaiser, das kann mich noch erinnern, aber sonst war also da nichts zu sehen von den Dingern. Entweder waren die noch nicht wieder neu eingeordnet und noch im Keller oder sie wurden überhaupt in der Nazizeit ausgeschieden, ich weiß es nicht. Jedenfalls eine ärmliche Sache war das für die Nationalbibliothek, dass da so überhaupt nichts von der Richtung da war. Ja, und 1952, das weiß ich ziemlich genau, dass es 52 war, da war ich also 22, habe ich in Zürich die Anthologie der Abseitigen gesehen, die Gideon Welke herausgebracht hat. Und ich habe sie dann auch noch kaufen können, diese Anthologie. Und das war so eine Art Offenbarung. Ne? Das waren ganz wichtige Dinge drin. Da war natürlich Schwitters, da war Stramm drin. Es waren französische Texte auch einige drin, oder nicht nur waren, sondern sind ja noch drin. Benjamin Perret, der später dann zu meinen Lieblingsdichtern gehört und wurde zu meinen Lieblingsdichtern, als ich dann deutsche Übersetzungen kennengelernt habe in den surrealistischen Publikationen. Das war auch also eine inzwischen sehr gesuchte Publikation, die in Österreich erschienen ist, in Innsbruck, in irgendeinem kleinen Verlag. Und einige Leute, die mir heute sehr wichtig sind, waren, glaube ich, oder sind nicht drin in dem Buch, zum Beispiel Walter Serner, der ja natürlich da reingehört. Es waren auch Leute drin, die man eigentlich nicht jetzt im engeren Sinn als abseitig, wenn man überhaupt diesen sehr fragwürdigen Begriff akzeptieren will, bezeichnen kann, wie zum Beispiel Jakob van Hoddis und Liechtenstein. Ja, und das waren eben die Dinge, die zuerst auf mich zugekommen sind, also wie du siehst, sehr sporadische Sachen. Und dann, als ich mit H.C. Artmann sehr eng befreundet wurde, das war ja so etwa 1953, 54 muss das gewesen sein, da hat sich also herausgestellt, dass der H.C., wie wir ihn ja immer nennen und genannt haben, diesen Sergel besessen hat, diesen Band Expressionismus, im Banne des Expressionismus heißt es ganz genau. Und da habe ich dann zum ersten Mal auch ein bisschen Theorie gelesen und die Wortkunsttheorie und dann eben auch über die Simultandichtung der Dadaisten. Und das war eigentlich die Sache aus dem Dadaismus, die mich am meisten fasziniert hat, die Simultandichtung. Das gleichzeitige Sprechen verschiedener Texte, wie das also Hülsenbeck und Marcel Janko und Tristan Sarah gemacht haben. Da wurde ja auch in diesem Band verwiesen. Ich habe dann Originale, also die gedruckten Versionen solcher Texte erst später kennengelernt. Und dann natürlich, was mich sehr fasziniert hat, das waren eben die absoluten extremsten Formen damals innerhalb des Expressionismus und Dadaismus, nämlich die reine Lautdichtung. Denn auch das waren Sachen, die ich sehr früh schon selbst überlegt habe und entworfen habe als Möglichkeit. Ich habe damals noch keinen Namen gehabt dafür. Ich habe so mit einzelnen Buchstaben gearbeitet, ohne Hugo Ball und ohne diese Dinge, also schon gar nicht Schwitters, die Sonate für Urlaute, die Sonate in Urlauten, die habe ich erst relativ spät kennengelernt, nur immer über diese Sache etwas gehört. Und dann eben dieses kleine Bruchstück, das im Sörgel abgedruckt ist, aus Angolaina von Rudolf Blümner. Ja, das waren eben die Sachen, die auf mich den stärksten Eindruck gemacht haben. Einerseits als Bestätigung natürlich dessen, was ich schon selbst versucht hatte, unabhängig von Vorlagen. Und dann eben auch als Anregung. Ne? Das, also zum Beispiel diese Theorie der Simultaneität, das waren Dinge, die auf mich sehr anregend gewirkt haben. Und ich habe... Ich weiß nicht mehr, ob das also jetzt unmittelbar im Zusammenhang mit der Lektüre dieses oder mit der Lektüre eigentlich dieser Ansätze von Theorie, das waren ja nur Zitate in dem Band, die ich da gelesen habe, ob das der Auslöser war, dass ich dann selbst einige Simultangedichte gemacht habe, die aber ganz anders aussehen, die also nicht einfach aus willkürlich hergenommenen Texten, die gleichzeitig dann verlesen werden, besteht, sondern die schon also mit einzelnen Wörtern gearbeitet haben und in dem Sinn eigentlich eher als konkrete Poesie zu bezeichnen sind.
Aber das heißt, du hast Dada, ich schneide mich dann sowieso weg, deswegen ist egal, du hast Dada aber erst wiederentdeckt und wahrgenommen über Texte. Das heißt, dir waren damals eigentlich die ganzen Collagenbilder, diese Sachen noch nicht bekannt. Das heißt, deine ursprüngliche Wiederaneignung lief über das Textmaterial, über Theorie und die Texte von den Dadaisten.
Ja, das Erste, was ich eben über das Erste, was ich an Material bei Dada kennengelernt habe, von Dada kennengelernt habe, waren Texte, ja, und dann eben so sporadische Abbildungen im Sörgel ist ja sogar auch drin, die Abbildung von Franz Müllers Drahtfrühling von Kurt Schwitters. Das hat mich natürlich unheimlich begeistert. Und ja, und dann einige Umschlagentwürfe, zum Beispiel Sekunde durch Hirn von Melchior Fischer, dieser Roman, dessen Umschlag ja von Kurt Schwitters stammt. Das waren so die frühen Sachen. Der Sörgel hat das ja so dargestellt, als wäre zwischen dem strengen, also zwischen dem radikalen Expressionismus und zwischen Dada nur ein winziger Schritt, als würde das fast ineinander übergehen. Und diesen Eindruck hat das auf mich eigentlich auch gemacht. Und wenn ich heute zurückdenke, man hat uns ja natürlich meiner Meinung nach also vollkommen irreführend und fälschlich vorgeworfen, dass wir Dada nachmachen, sozusagen, dass es also Neo-Dada ist. Aber ich glaube, dass die Einflüsse eigentlich von Dada selbst gar nicht so stark waren, dass Dada eigentlich eine viel kürzere Periode war und eine viel flüchtigere, mir fällt im Augenblick das richtige Wort, Erscheinung darstellt, als beispielsweise es allgemein gilt. Also, jetzt habe ich mich verhaspelt, das kannst du dann sagen. Mir fällt dieses eine Wort, das was ich sage, eine...
Ephemer.
Ja. Ja, ephemer ist zu viel gesagt. Also das würde ich nicht sagen. Also Dada war natürlich schon eine ganz wichtige und entscheidende Sache, aber es nimmt, glaube ich, nicht so einen großen Raum ein in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, zeitlich wie auch in seinen Neuerungen, als es im Nachhinein erscheint. Denn unheimlich viel von dem, was Dada propagiert hat, ist absolut im radikalen Sturmexpressionismus schon nicht nur ansatzweise, sondern sehr weit gediehen vorhanden. Und viele Gedichte von Kurt Schwitters, die als Dada-Gedichte oder als Merz-Gedichte im Sinne der Verwandtschaft mit Dada gelten, gehören meiner Meinung nach durchaus in den Sturmexpressionismus im Sinn der Wortkunsttheorie. Das lässt sich nachweisen. Auch Hülsenbeck hat ja in den Band Dada Dinge reingebracht, in diesem Band nämlich, die meiner Meinung nach nicht zu Dada gehören. Also zum Beispiel Gedichte von Kurt Schwitters, wie dieses berühmte Porträt Rudolf Blümner, die Stimme schwendet Kopf verquer die Beine, kreizt arme Qualte, schlingern Knall um Knall. Ich kann die Zeilen sogar noch auswendig, weil wir das also so geliebt haben, diese Texte. Das ist im Grunde eine noch Weiterführung der Wortkunsttheorie des Sturm. Und ebenso von der anderen Seite hat er Texte reingebracht, Hülsenbeck jetzt, zum Beispiel von Benjamin Perret, die durchaus schon surrealistische Texte sind. Jetzt muss man fragen, was sind denn eigentlich typische Dada-Texte? Und zum Beispiel, wenn man sich die Arbeiten von Walter Serner, jemanden, den wir ganz besonders verehrt haben und den ich bis heute also außerordentlich schätze, ansieht, dann kommt man eigentlich drauf, dass nur ein sehr schmaler Bereich seiner Arbeit als dadaistisch jetzt auch im sprachexperimentellen Sinn anzusprechen ist. Zum Beispiel gibt es dann diese Gemeinschaftsarbeiten, die also ausgesprochen dadaistischen Charakter haben und die auch das Satzbild zertrümmern, den Satz aufheben, die Syntax aufheben. Aber das sind eigentlich eher vereinzelte Sachen und der Geist des Dadas als ein Geist, der negiert, der anarchisch ist, der skeptisch ist, der zynisch ist, der Ordnungen zerstört, das sind Dinge, die eher inhaltlich in seiner Arbeit zu sehen sind, als in seiner formalen Auseinandersetzung mit der Sprache. Und in der formalen Auseinandersetzung mit der Sprache, in der Neuerung der Sprache, sind teilweise die Expressionisten, die radikalen Expressionisten, vor allem eben der Sturmgruppe, sehr viel weitergegangen. Das trifft zum Beispiel auch für Hülsenbeck zu.
Wie ist denn das jetzt nochmal einmal auf dich selber genommen und dann auch auf eure Gruppe? Also ihr wart ja mehrere, wenn du vorhin von wir gesprochen hast, meintest du ja das, was hinterher als Wiener Gruppe bezeichnet wurde, nehme ich an. Wie habt ihr darüber diskutiert oder wo lagen da dann, sagen wir, die Vorlieben oder die Sachen, die man als interessant erachtete, um möglicherweise für die eigene Produktion Anregungen zu bekommen? Und gab es da Streit, also gab es da dann verschiedene Richtungen?
Das Entscheidende für uns bei Dada war eben das Aufbrechen der Konventionen, und zwar in jeder Hinsicht. Natürlich darf man nicht vergessen, dass es ja verschiedene Richtungen im Dada gibt. Es ist ja so, wenn man heute Erinnerungen von Dadaisten liest oder Rechtfertigungen, unter Anführungszeichen, denn man braucht ja das nicht zu rechtfertigen, dann sieht man, dass die Deutungen dessen, was Dada war und was die einzelnen Dadaisten gemacht haben und wollten, sehr stark auseinandergehen. Hugo Ball zum Beispiel sieht die Sache ganz anders als Hülsenbeck etwa. Hülsenbeck wieder ganz anders als Wieland Herzfelde, der also ganz stark vom Politischen her das Ganze betrachtet, als Attacke gegen das Spießbürgertum und gegen den Kapitalismus. Und wieder anders Raoul Hausmann und wiederum anders Walter Serner. Und das ist, glaube ich, eine ganz interessante Sache. Da könnte man noch mehr rausholen an Deutung und an Analyse, als bisher passiert ist auf diesem Gebiet. Also man sieht Dada viel zu sehr als geschlossene Bewegung, die Dada, glaube ich, überhaupt nicht war. Es waren auch die Ansätze vollkommen verschieden. Zum Beispiel, wenn man in der Flucht aus der Zeit von Hugo Ball, Hans Arp habe ich vorhin vergessen, der das nämlich wieder auf seine eigene Weise deutet. Bei Hugo Ball, zum Beispiel bei den Lautgedichten, kommt eine ganz andere Motivation zutage, wenn man also seine Erklärung dieser Phänomene liest in einem sehr spannenden Buch Flucht aus der Zeit, als beispielsweise eben bei Hülsenbeck oder solchen Leuten, wo es mehr um den Klamauk ging und um die Zerstörung. Bei Hugo Ball ist ja schon sehr früh der Gedanke drin, wie er schreibt, eine Sprache, die durch den Journalismus verderbt und abgebraucht ist, zu erneuern. Also etwas ganz anderes als andere Dadaisten wollten, die eher den Schmutz der Sprache auch hervorgekehrt haben und zusammengekehrt haben sozusagen.
Gibt es da Analogien zu eurer Gruppe dann damals? Also dass es auch diese unterschiedlichen Interpretationen oder Wichtigkeiten von Dada gab für die Wiener?
Ja, also für uns war ja der Unterschied zu Dada eigentlich vor allem dadurch gegeben, dass darin zu sehen, dass wir einerseits ein kritisches Verhältnis zur Sprache hatten, aber andererseits ein sehr stark analytisches Verhältnis zur Sprache und da eigentlich eher im Gegensatz zu Dada standen. Das heißt also, wir waren interessiert an neuen Sprachmodellen, die vielleicht auch neue Modelle des Denkens provozieren konnten. Und es ging eigentlich weniger um Zerstörung als um den Versuch verschiedener Sprachmodelle und verschiedener Umsetzungen beispielsweise von fremdsprachigen Grammatiken oder von Sprachen, die eine vollkommen andere Struktur haben, beispielsweise flexionslose Sprachen wie das Chinesische oder überhaupt also Naturvölkersprachen, die uns damals auch interessiert haben, oder indianische Sprachen, wo einfach der Versuch unternommen wurde, solche Sprachmodelle unmittelbar ins Deutsche zu übersetzen und damit ganz neue Denkanstöße vielleicht zu geben. Das waren natürlich Dinge, die auch zusammenhingen mit der Theorie von Worf, die uns damals interessiert hat, dass die Struktur der Sprache auch die Struktur des Denkens bestimmt. Und das waren eben doch, glaube ich, ganz andere Ansätze. Und dann haben für mich zum Beispiel auch konstruktivistische Aspekte viel stärkeren Einfluss gehabt und viel stärkere Bedeutung gehabt. Also beispielsweise war für mich das wichtigste und überraschendste Büchlein, das ist ein ganz schmaler Band nur von Kurt Schwitters, die neue Anna Blume, die Anna Blume in Blaye, die ja sehr stark Verwandtschaft zeigt mit den frühen konstruktivistischen Tendenzen in der Dichtung, wie sie Theo van Doesburg von der Style-Gruppe auch propagiert hat und die eben auch in diese Zeit fallen, in der Kurt Schwitters besonders befreundet war mit Elisitzky und Theo van Doesburg. Übrigens, die Gedichte von Theo van Doesburg, die ja auch in der Anthologie der Abseitigen waren, waren für mich vielleicht überhaupt, gehörten für mich zu den interessantesten Dingen, die ich damals kennengelernt habe. Und bis heute bin ich der Meinung, dass Theo van Doesburg mit diesen Gedichten eigentlich der konkreten Poesie überhaupt am nächsten gekommen ist. Und eben auch Kurt Schwitters mit gewissen Dingen, der Anna Blume in Blaye oder der neuen Anna Blume, die im Sturm Verlag erschienen ist. Und auch Franz Richard Behrens, der aber natürlich nie Dadaist war, der auch mit den späten Sachen, die sich ja erst relativ spät auch wieder aufgefunden haben, unseren Tendenzen am nächsten kam.
Kann man, wenn du von heute aus guckst, auf damals, gibt es bestimmte Sachen, die als eine wirkliche Anregung für die eigene Produktion gewirkt haben? Also fällt dir da etwas ein, wo du dich erinnern kannst, das aus, also ich will nicht sagen beeinflussen, weil es dann immer so dumm aussieht, als ob man was imitiert, aber wo du vielleicht irgendwas wahrgenommen hast oder dir eine Erkenntnis gekommen ist und daraus bestimmte Produktionen bei dir entstanden sind?
Ja, Dinge, die wichtig waren auch und anregend, besonders anregend waren, war die ungeheure Freiheit, mit der zum Beispiel Hans Arp, ein Dichter und überhaupt Künstler, den wir besonders geschätzt haben und den ich bis heute also für eine absolute Zentralfigur ansehe, eben die Freiheit, mit der beispielsweise Hans Arp mit Sprache umgegangen ist, indem er Zufallsmomente mit einbezogen hat, indem er diese berühmte Geschichte absichtlich unleserlich geschrieben hat, damit der Drucker jetzt seine Version rausliest und dann Dinge vielleicht druckt, die den Autor selbst überraschen. Dieses legere Verhältnis auch zum Gedanken des Originalen, des schöpferischen Künstlers, das Pathos der individuellen Erfindung sozusagen, das sind Dinge, die schon, glaube ich, damals eine gewisse Anregung hatten und die uns und mich auch sicher zu ähnlichen Versuchen angeregt haben, obwohl eben diese Dinge doch im Ganzen gesehen eher ein bisschen sporadisch auftauchen in der Arbeit der 50er Jahre.
Du hast erzählt, dass du etwa ein Zeilengedicht gemacht hast, ohne zu wissen, dass etwa Schwitters schon Zeilengedichte gemacht hatte, also sehr früh selber eins gemacht hat. Wie war die Reaktion, als du bemerkt hast, dass es so etwas, jedenfalls mit Zeilen in Gedichtform zu arbeiten, schon gegeben hat?
Ja, es gab eben, wie du jetzt ansprichst, auch diese nicht immer sehr angenehmen Entdeckungen, dass Dinge, von denen man geglaubt hat, sie selbst erfunden zu haben, schon existieren. Eben bei Kurt Schwitters beispielsweise das Zeilengedicht. Ich habe 1954 das erste Zeilengedicht geschrieben und gedacht, das sei also absolut meine Erfindung. Und habe dann eben in der schon erwähnten neuen Anna Blume von Kurt Schwitters Zeilengedichte gefunden. Jetzt würde ich diese Zeilengedichte von Schwitters eigentlich nicht unter Dada rechnen, also mit Dada in Beziehung setzen, denn dazu sind sie viel zu bewusst gebaut, gestaltet, würde ich sagen. Es sind ja ganz deutliche konstruktivistische Elemente in der Setzung dieser Zahlenreihen drin. Sie sind einfach nicht willkürlich durcheinander gewürfelt, sondern sie haben fast so eine Art Handlung, könnte man sagen, diese Gedichte. Und das waren Sachen, die schon sehr überraschend waren, dass es solche Dinge tatsächlich in den 20er Jahren bereits gegeben hat. Und andere Dinge, die natürlich überraschend waren, waren diese schon erwähnten Simultangedichte, dass mehrere Leute auf der Bühne gleichzeitig Texte verlesen. Und ich weiß also nicht in dem Fall, ob wir das oder ich das angeregt durch diese dadaistischen Versuche gemacht habe oder ob das unabhängig davon noch einmal entwickelt wurde oder weiterentwickelt wurde. Jedenfalls haben wir solche Veranstaltungen auch gemacht, also in der Liliengasse beispielsweise in Wien, wo gleichzeitig Texte verlesen wurden. Aber im Allgemeinen ging es eigentlich immer darum, dann auch zu bauen mit diesen Elementen. Und das ist der Unterschied zu Dada, ne? Dass also eher konstruktivistische Überlegungen in die einzelnen Texte, also beim Machen dieser Texte eine Rolle gespielt haben, als einfach nur einen Effekt zu erzielen. Also das könnte man vielleicht überhaupt Dada vorwerfen, dass es sehr vordergründig auf Effekt und auf Schock abgestimmt war, gezielt hat, aber wie gesagt, das waren ja auch nur, war ja nur eine kurze Periode, denn die französischen Dadaisten haben ja nach ein, zwei Jahren sich dem Surrealismus zugewandt, der ja wieder sozusagen eine Methode war, der eine Methode gebracht hat, und andere haben sich eher dem Konstruktivismus zugewandt, was ich auch bei Schwitters sagen würde.
Und so dieses Moment von Provokation, was ja bei euch also auf jeden Fall auch immer in den Aktionen mit war, in diese wirklich teilweise harten, zumindest damals von dem Publikum als absolut hart und obszön oder wie auch immer empfundenen Aktionen, die ihr auf Bühnen gemacht habt. Also gäbe es da irgendeine Vergleichbarkeit zu den Dadaisten?
Oder würde es in den literarischen Kabarets, die ja sozusagen nur als Publikumsfang Kabarett hießen und eigentlich so eine Art Happening ja schon waren, 1959, 1958, gab es natürlich einzelne Dinge, die möglicherweise an den Dadaismus oder an gewisse dadaistische Aktionen stark erinnert haben. Trotzdem glaube ich, dass sie nicht ganz vergleichbar sind. Erstens mal spielt das Konzept eine viel stärkere Rolle. Die Veranstaltung war als Ganzes unheimlich gut überlegt, auch im Ablauf mit Höhepunkten und Tiefpunkten, ganz bewusst einbezogenen Tiefpunkten, während bei Dada ja alles viel improvisierter war. Wir hatten natürlich auch ganze Menge improvisierte Dinge da drin, aber die waren immer in einem gewissen konzeptionellen Rahmen.
Nochmal, vorhin hatten wir schon ein bisschen Neo-Dada, eine Sache, die ja häufig bestimmten damals experimentellen Kunst- und Literaturformen vorgeworfen worden ist. Teilweise auch von Alt-Dadaisten, die noch lebten, etwa Raoul Hausmann, hat ja nahezu alle Jüngeren, er hat ja mit einigen damals korrespondiert, mit einigen ich dann beschimpft als Neo-Dada und haben wir schon längst in den 20er Jahren gemacht. Es ist gleichzeitig ja aber eine Kategorie geworden, die auch von einigen, wie ich finde, dummerweise übernommen worden ist als eine Charakterisierung dieser Kunstformen dann in den 50er und 60er Jahren. Wie würdest, also ich will dich einfach nur noch was fragen, dieses Neo-Dada, dass man das ein bisschen kaputt kriegt.
Weißt ja, du? Ja.
Hättet ihr euch damals als Neo-Dada gesehen oder bezeichnet?
Also als Neo-Dada hätten wir uns nie bezeichnen wollen und eigentlich auch nicht so gesehen. Im Gegenteil, wir waren eher immer verärgert über Vergleiche mit Dada. Genauso wie man verärgert war, wenn konkrete Poesie immer mit Fisches Nachtgesang aus den Galgenliedern von Morgenstern verglichen würde. Denn wie gesagt, ich glaube, dass die Ansätze doch sehr verschieden waren. Und es kam sehr viel dazu. Also ich möchte natürlich absolut jetzt nicht so machen, als hätten wir mit Dada gar nichts zu tun gehabt. Das wäre falsch. Das waren sicher ganz wichtige Momente, die auch auf uns eingewirkt haben, also vom Dada her. Vor allem eben die Provokation war schon auch ein Punkt, der eine Rolle gespielt hat. Also gerade bei so Veranstaltungen wie bei den literarischen Kabarets, obwohl wir immer der Meinung waren, wenn die Leute, die mit unseren Sachen konfrontiert werden oder die eben damals in den Veranstaltungen waren, schockiert sind, dann ist das deren Sache. Also wir wollten eigentlich weder lustig sein, noch tragisch sein, noch sonst irgendwas, sondern wir wollten Dinge machen, die uns interessiert haben, die für uns gewisse Problematiken hatten, und wir wollten sozusagen eine Auseinandersetzung, eine elementare Auseinandersetzung mit der Sprache und darüber hinaus überhaupt mit allen künstlerischen Disziplinen vorantreiben. Und eigentlich das Entscheidende für mich war immer der Gedanke der könnte man sagen, radikalen Reduktion. Und das ist eigentlich eher, darin sehe ich ja eher die gegenteilige Tendenz zu Dada, die ja ein Ausschütten, ein Durcheinanderwürfeln, ein Aufgreifen von allem, was existiert ist, während gerade bei diesen Tendenzen in Richtung konkreter Poesie eine starke Reduktion stattfindet. Es war allerdings ein Punkt, fällt mir jetzt ein, der doch bei Dada ansetzt, ganz entscheidend vielleicht sogar bei Dada ansetzt, nämlich das coole Manifest, das damals Ossi Wiener nach einigen Diskussionen, gemeinsamen Diskussionen formuliert hat, wo es uns darum ging, auch die Banalität ganz bewusst mit in die Kunst reinzunehmen und grundsätzlich davon auszugehen, dass es nichts gibt, was existiert, was man nicht für die Kunst verwenden kann. Das war, glaube ich, ein ganz entscheidender Gedanke. Aber der ist ja bei Schwitters schon vorhanden, und Schwitters hat sich ja bekanntlich nicht unbedingt als Dadaisten gesehen. Er hat sich sogar mit der Bezeichnung Merz bis zu einem gewissen Grad jedenfalls vom Dadaismus distanziert und wurde auch von Hülsenbeck beispielsweise stark angegriffen, was er wieder erwidert hat mit dem schönen Begriff Hülsendada. Ja, diese Sache war für uns eine ganz entscheidende programmatische Forderung, dass es nichts geben darf, worüber man nicht sprechen kann, worüber man nicht schreiben kann, und nichts, was man nicht in die Kunst mit einbeziehen kann, was man nicht aufnehmen kann, und in dem Sinn eben auch die Banalität. Wobei das natürlich wieder eine Frage ist, was ist Banalität und wie kommt Trivialität überhaupt zustande? Ist Trivialität einfach nichts anderes als der Verbrauch, etwas, was man so oft gehört hat, dass man es eben als trivial empfindet? Das sind also wieder Dinge, die Interpretation erfordern würden.
Aber das finde ich schön, mit der Trivialität noch so zum Schluss. Das finde ich gut. Jetzt noch eine Frage hätte ich, wenn du irgendwas da hast oder wenn dir was einfällt, hättest du Lust, noch irgendeinen kleinen Text vielleicht zu lesen von dir?
Ach so, ja, das kann ich schon machen. Da muss
ich
mal schauen.
Ich mache das mal so lange eben raus. Das fand ich schön. Auch, ich glaube, das gibt...
An dem der die, wo ich dadurch in anden auch sie sehr sodann, du teilst den der die das dort um, an dem der sie sehr teilst damit. Ein zweites: So du der, die das, wär da doch dabei, immer eins, immer zwei, Punkt, nimmer drei. Dadurch sei, was nicht ist, wo du da, wo du bist, so sei der Wiege, die Woge, der Waage.
Das ist schön.
Gedicht. Nicht fragen, bitte, bitte nicht fragen. Man sieht es mir an, ohne Zweifel. Ich selbst bemerkte es nur allzu deutlich. Es liegt offen zutage. Man braucht nur in mein Gesicht zu blicken. Aber trotzdem, fragt mich nicht. Ich bitte euch darum. Es würde mich schmerzen, es aussprechen zu müssen, dass man mir in der Augenklinik statt meiner kranken, aber immerhin schönen Pupillen zwei spitze Enden menschlichen Kotes eingesetzt hat. Das waren so.